Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Die Frankfurter Buchmesse. Das große Ereignis, wenn es um Lesestoff geht. Mit viel Prominenz, mit diversen Partys, also mit buntem Drumherum. Aber auch im Kern mit sehr interessanten neuen Büchern. Meine Kollegin Katrin Stövesand hat die Autoren Marina und Herfried Münkler getroffen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, er Politologe. Beide haben bereits mit ihrem Buch Die neuen Deutschen 2016 für Diskussionen gesorgt. Es geht darin um die Flüchtlingskrise und um ihre Chancen, wenn man sich von destruktiven Mustern trennt. Nun also das neue Buch der Münklers, Abschied vom Abstieg heißt es. Darin beschreiben die beiden viele weitere Ängste in unserer Gesellschaft und wie wir ihnen begegnen sollten. Katrin Stövesand verschafft uns mit ihrem Interview einen Einblick. Worum geht es den Autoren jetzt? Und sie beginnt mit einem Zitat aus dem neuen Buch.
Die hier beschriebenen Krisensymptome hängen eng miteinander zusammen und ihre Effekte verstärken sich wechselseitig. Das hat zur Folge, dass wir es inzwischen tatsächlich mit einer schweren Krise der Demokratie zu tun haben, die durch Drehen an Stellschrauben des Systems allein nicht zu bewältigen ist. Der Aussage, glaube ich, kann man unwidersprochen zustimmen, aber Frau Münkler, Herr Münkler, Sie sind damit eigentlich selbst mittendrin in den Abstiegsnarrativen, oder nicht?
Nein, wir analysieren Abstiegs- und Niedergangsnarrative. Man kann aber nicht bestreiten, und das versuchen wir in den ersten beiden Kapiteln des Buches zu zeigen, dass solche Narrative nicht folgenlos sind. Und insbesondere das von rechts betriebene Niedergangs- bis hin zum Untergangsnarrativ führt dazu, dass große Teile dieser Gesellschaft die Demokratie nicht mehr wertschätzen, nicht mehr glauben, dass eine demokratische und rechtsstaatliche Ordnung die einzig geeignete Ordnung für das Zusammenleben von Bürgerinnen und Bürgern ist. Und aus diesem Grund, wenn man sich das betrachtet und wenn man eintaucht in diese Erzählmuster, die eigentlich immer dazu geeignet sind, Pessimismus zu schüren, andererseits Lethargie, weil wenn sich ein Land im Niedergang befindet, dann braucht man eh nichts mehr zu machen, dann dreut halt der Untergang. Und diese Narrative haben eine so negative Wirkung, dass man natürlich sagen muss, die gefährden die Demokratie, wenn man sie einfach so laufen lässt. Aber das ist ja nicht das, was wir in dem Buch machen wollen. Und deswegen kommen die drei anderen Kapitel nach der Analyse der Situation, in der wir uns befinden. Die drei anderen Kapitel, in denen wir auf den Gebieten Bildung, Demokratie und Europa Vorschläge zu machen versuchen und zu beschreiben versuchen, wie man Probleme angehen könnte.
Ich will noch einmal bei der Bestandsaufnahme bleiben. Sie schreiben, das Aufstiegsversprechen ist im Prinzip abgeräumt damit, dass durch Globalisierung alles nicht mehr so einfach ist. Wie viel Bedeutsamkeit messen Sie diesem Narrativ bei?
Es hat vor allen Dingen für die Bundesrepublik, die alte Bundesrepublik, eine zentrale Rolle, denn die war nun einmal eine Gesellschaft, die in den 50er, 60er, teilweise noch 70er Jahren geprägt gewesen ist durch die Vorstellung eines kollektiven Aufstieges. Im Prinzip war die Vorstellung vorherrschend, es wird uns allen besser gehen. Das war herunterbrechbar in die Aussage der Eltern zu ihren Kindern, denen solle es einmal besser gehen. Dies ist vorbei. Nicht? Und wir müssen uns frei machen von der Vorstellung oder von der Erwartung, dass es im 21. Jahrhundert wieder eine solche Situation geben wird. Das ist jetzt gar nicht schlimm, denn wenn man genau hinschaut, dann ist im Prinzip diese Phase, von der ich gerade gesprochen habe, ja gekennzeichnet dadurch, dass Krieg und Zerstörung ihr vorausgegangen sind und dass die beiden Deutschlands, gilt in ähnlicher Weise für die DDR ja auch, einen Aufholprozess gemacht haben für die Zeit von 1914 bis 1945, also 30 Jahre eigentlich Krieg und Elend.
Aber für viele Menschen scheint es schlimm zu sein, denn sonst wäre es ja nicht ein Bestandteil.
Ja gut, das ist sozusagen die Herrschaft auch eines Narrativs, in diesem Falle des kollektiven Aufstiegsnarrativs, von dem man sagen kann, es prägt unsere Vorstellung von der Gesellschaft und auch unseren Erwartungshorizont und führt dann dazu, wenn das nicht eingelöst wird, dass viele in dieser Gesellschaft ein bisschen motzig und zickig werden und dann umgekehrt sagen, weil es sozusagen keine kollektiven Aufstiege mehr gibt, es gehe alles bergab. Und das sozusagen zu durchdringen auf beiden Ebenen. Erstens die falsche Erwartung. Die 50er, 60er, 70er Jahre ließen sich in dieser Form gegenwärtig und zukünftig wiederholen. Und andererseits aber auch dieses negative Bild, Wir kriegen gar nichts mehr hin und es geht alles den Bach hinab und am Schluss wird der Untergang stehen. Als zwei gefährliche Erzählmuster, nicht? Also narrative Erzählmuster, nach denen wir unsere Wahrnehmung sortieren, die ins Auge zu fassen, um zu wissen, aha, wenn der oder die das sagt, dann scheint dahinter dieses Narrativ auf, nachdem dann Erfahrungen strukturiert werden.
Was ich ja ganz interessant fand, Sie differenzieren ja zwischen Abstiegsnarrativen und Untergangsszenarien, ja. Wobei ja. Sie das Letztere eher der politisch Rechten ja. zuordnen. Ich glaube, die Muster sind auch viel besprochen und bekannt, aber interessant ist ja wirklich auch bei der Linken, was Sie beschreiben, mhm. dass da dieser Fortschrittsglaube ein Ende gefunden habe und dort auch viel Abstiegsnarrative unterwegs sind. Können Sie das nochmal erläutern?
Ja, also die Linke beschreibt das natürlich als den sozialen Abstieg ganzer Gruppen und Schichten und hat das Leitnarrativ, es gibt keinen Fortschritt mehr und dieser Fortschritt ist ersetzt worden dadurch, dass ganz große Gruppen in der Gesellschaft prekarisiert worden sind. Also Prekariat ist einer der Leitbegriffe. Nun kann man nicht vollständig bestreiten, dass es tatsächlich soziale Abstiege gegeben hat und es gibt Depravierungserfahrungen, mhm. nicht zuletzt in Ostdeutschland durch die Massenarbeitslosigkeit. Aber die gesamte Gesellschaft unter diesem Aspekt zu beschreiben, ja. führt natürlich dazu, dass man eigentlich quasi nur noch eine vollständige Veränderung der Gesellschaft als die einzig adäquate Reaktion sieht, nicht aber mehr Reformen innerhalb der Gesellschaft. Und man könnte ja sagen, der Mindestlohn beispielsweise, den man klugerweise sicherlich mit der Hartz-Gesetzgebung hätte einführen sollen, der ist immerhin als ein Korrektiv mittlerweile gekommen. Kann sich über dessen Höhe streiten, aber es sind Korrektive eingeführt worden, aber diese Narrative funktionieren eigentlich so, dass sie alles in einer Dimension beschreiben und in einer Richtung und von daher nicht mehr für diskursive Aushandlungsprozesse zugänglich sind. Und das halten wir für ein Problem.
Dem politisch gebildeten Bürger, also nicht dem Bildungsbürger, sondern dem politisch gebildeten Bürger, stellen Sie ja in Ihrem Buch, was ich sprachlich sehr gut gelungen fand, den Wutbürger entgegen. Deshalb will ich Ihnen das auch nicht vorenthalten und kurz vorlesen. Der Wutbürger zeichnet sich dadurch aus, dass er in den Politikprozess eingreifen will, ohne den mühsamen Weg des politischen Kompetenzerwerbs zu gehen. Insofern ist er das Gegenteil des kompetenten Bürgers. Die Entwicklung zum kompetenten Bürger ist ein langwieriges Projekt, während der Auftritt als Wutbürger unmittelbar möglich ist. Und letzter Satz dazu, Wutbürger sind frustrierte Politikkonsumenten, die zu randalieren begonnen haben. Führt zu der Frage, sind die verloren, die Wutbürger?
Nein, also verloren geben darf man in einer Demokratie sowieso niemanden. Aber man muss arbeiten an der Vorstellung davon, was Demokratie ist. Das ist bei uns in der letzten Zeit wieder üblich geworden, da dann undifferenziert zu sagen Volk, nicht? Dann kommen auch noch die rechten Vorstellungen, Volk eher ethnisch zu definieren, herein. Unser Vorschlag ist sehr viel mehr auf den Einzelnen als Bürger zu setzen und das mit der Vorstellung zu verbinden, dass Demokratie nicht zunächst darin besteht, dass diese Bürger ihren Willen äußern, sondern dass sie sich befähigen, einen klugen, weitsichtigen, die Folgen ihres Handelns ebenso ins Auge fassenden Willen und eine Urteilskraft zu bekommen. Das ist etwas, was wir im Augenblick in der Populismusdebatte und derlei mehr so nicht haben, nicht? Sondern gewissermaßen Teile des Volkes stampfen mit dem Füßchen auf und zeigen sich ungehalten und glauben, sie könnten Einfluss nehmen, indem sie nur im Akt der Wahl das tun, nicht? Und Demokratie lebt letzten Endes davon, dass es relativ viele Leute gibt, die sich kontinuierlich mit Politik beschäftigen, die darüber nachdenken, welche Möglichkeiten zur Lösung bestimmter Probleme es gibt und die sich dann auch dementsprechend engagieren.